Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
An den Theatern ist das Thema Feminismus nicht mehr wegzudenken. Weibliche Themen werden bewusster gesucht, männliche Dominanz hinterfragt. Am Berliner Ensemble aber hat nun nächste Woche das Stück Pussy Premiere, eine sogenannte Ode an die Männlichkeit. Was sich hinter diesem durchaus ironischen Untertitel verbirgt, erklären uns gleich Autorin und Regisseurin Stephanie van Bartem und Darsteller Owen Peter Reed. Außerdem schauen wir auf 30 Jahre Mauerfall und wie die Theater in Ost und West darauf reagieren. Dies ist ein Abend für die Bros, die Diggers, die Kerle, die Homies, die alten weißen Männer, die Dudes, die Jungs, die Kumpels und die Mannsbilder. So ist es in der Ankündigung zu lesen, die das Berliner Ensemble herausgegeben hat für eine Stückentwicklung, die nächste Woche Premiere feiert. Pussy, eine Ode an die Männlichkeit. Ein Abend über maskuline Allmachtsfantasien im Internet, frei angelegt an Alice im Wunderland. Autorin und Regisseurin Stephanie van Bartem hat Pussy entwickelt und ist jetzt mit einem der fünf Darsteller, mit Owen Peter Reed, bei Rang 1 zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo.
Stephanie van Bartem, Sie sind in den Niederlanden geboren worden, haben an der Otto-Falkenberg-Schule in München studiert. An den dortigen Kammerspielen wurde auch 2017 die Produktion herausgebracht, mit der Sie Ihren Durchbruch geschafft haben. Die heißt Don't Worry, Beyoncé. Eine Anleitung fürs Publikum, wie man Beyoncé werden kann. Warum glauben Sie, ist das so ein durchschlagender Erfolg?
Schön zu hören, das ist ein Erfolg.
Sie machen das international inzwischen, ne?
Ist in mehreren Ländern. Das ist eigentlich ganz lustig. Es war meine Abschlussarbeit an der Otto-Falkenberg-Schule. Und eigentlich wollte ich Romeo und Julia machen. Und nebenan hatte ich mit meiner sehr guten Freundin und Kollegin Stacey Ann Jackson so ein bisschen so eine Schnapsidee, so ein Witz von, und wir können auch mal ein Stück über Beyoncé machen. Und dann haben wir doch mal so kurz nachgedacht, so halt mal stopp. Aber das können wir doch eigentlich auch wirklich machen. Aber ich dachte, ja, aber vielleicht nicht das Abschlussinszenierung. Und dann hat mein Mentor in der Schule davon gehört, dass wir da dran arbeiten nebenan. Ich so, ja, mach doch das, das ist doch viel geiler. Und ich dachte so, okay, aber naja, also Theater, Kunst, das ist doch immer so, hä? Kann ich da wirklich ankommen mit einem Abend über Beyoncé? Also ja, dann haben wir das doch gemacht und daraus sind zwei Versionen entstanden, die XS Edition und die XL Edition. Also die Grundidee von beiden Vorstellungen waren, so wie so ein Tutorial daraus zu machen, mit so Schritten, die man durchlaufen kann oder muss.
Wie wird man Beyoncé?
Um Beyoncé zu werden, genau. Ja, wir haben dann einfach so mal nachgedacht, was braucht man dann? Singen, tanzen, Windmaschine, Wind in die Haare, Jay-Z heiraten. Ja, okay, easy.
Da geht es ja um ein Vorbild, Beyoncé. War da der nächste Schritt klar? Jetzt müssen Sie sich anschauen, welche Vorbilder eigentlich Männer so haben. Ist das die Grundidee für die neue Arbeit am Berliner Ensemble gewesen? Also von Beyoncé ins komplette Gegenteil?
Nach Beyoncé war schon mein Interesse natürlich jetzt mal was anderes. Also es war super schön, mich so auseinanderzusetzen mit den Gedanken über, was ist Weiblichkeit oder eine weibliche Ikone oder wie empfinde ich es, um sexy zu sein und Feministin zu sein. Geht das überhaupt zusammen? Und jetzt dachte ich mir so, jetzt würde ich mal gerne wieder an die andere Seite schauen. Und weil dann irgendwie tauchte die ganze Zeit so Wörter auf online oder in die Nachrichten von Toxic Masculinity und so.
Toxische Männlichkeit.
Toxische überall, Männlichkeit, ja. Und eine Krise der Männlichkeit. Und dachte ich mir so, oha, wo kommt das denn her? Und das war ein guter Anschlusspunkt für meine sowieso Interesse an die Männlichkeit jetzt. Ja, ich musste mir da erstmal wirklich rein recherchieren, weil also ich habe einen Vater und einen Bruder und habe dann erstmal so bei denen gefragt oder bei meinen männlichen Freunden von, hey, bist du in einer Krise? Und eigentlich haben die meisten nee gesagt. Und da musste ich so ein bisschen weitersuchen von, wo kommt denn das plötzlich her? Und da bin ich tatsächlich so in die Online-Research gegangen.
Bevor wir da in die Details gehen, würde ich gerne von Owen Peter Reed hören. Sie sind der Hauptdarsteller, könnte man vielleicht sagen, oder eine besondere Identifikationsfigur fürs Publikum, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Pussy. Und das Besondere ist ja, an diesem Abend sind keine Frauenfiguren auf der Bühne. Das ist eine Art reine Männerwelt. Erklären Sie uns doch mal, wie funktioniert das? Wie gestaltet sich dieser Abend?
Also das ist ein Mensch, eine Figur, der in der Suche nach Männlichkeit sehr vielen unterschiedlichen Stereotypen begegnet. Ja, der schwimmt quasi da in diese Welt dann so rein. Und das Interessante daran ist, dass viele von diesen Stereotypen tatsächlich auch echt Texte sind.
Also was gesprochen,
viele Zitate und viele Inspirationen von denen, die meine Figur begegnet, sind tatsächlich so, wie gesagt, Stereotyp, die manchmal klingen mögen, ist es absurd, dass das meiste ist komplett aus der Realität gegriffen. Es ist quasi wie ein Traum, wo einzelne Situationen auf diesen Menschen niederprasseln und gewisse Reaktionen in dieser Person auslösen.
Das heißt, das ist sozusagen das, was Sie in den Chatrooms online gefunden haben, was Sie an Statements von Männern im Internet gefunden haben. Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Nicht nur das. Also wie gesagt, ich bin dann angefangen zu recherchieren. Und die grobe Community ist mehr oder weniger alles online. Aber Teile davon gehen auch in die echte Welt rein. Und das umschreibt sich als The Red Pill Community oder The Manosphere. Und das verbindet sich an die rote Pille und blaue Pille von der Matrix, der Film. Ja, ja. Und die haben diese Idee quasi appropriated, also geklaut und einen neuen Kontext gegeben. Zu sagen, wenn alle Menschen schlafen und checken es nicht und die haben die blaue Pille genommen, aber wir haben die rote Pille genommen. Und wir sehen jetzt die Wahrheit. Und das ist quasi so ein Backlash auf mehrere Feminismuswellen, dass die jetzt sagen, jetzt ist Schluss, weil wir können kein Mann mehr sein. Oder genau. Und
der Gedanke, dass es ein Matriarchat gibt. Was
ja, wir leben in einem Matriarchat, genau. Und wir haben unsere ursprüngliche Dominanzposition damit aufgegeben. Wir haben das passieren lassen und wir müssen jetzt was unternehmen. Und die kommen quasi alle so nach den anderen immer wieder vorbei. Und ja, Autorin, ich habe fast alle Texte aus der echten Welt. Ich habe mir fast nichts komplett ausgedacht. Das sind fast alles Zitaten von Flirt-Coaches oder Macho-Kind-of-Guys oder
Maskulinisten.
Men's Rights Activists.
Ja, Männeraktivisten, Männerrechtsaktivisten.
Also fast alles aus dem Stück kommt aus der Realität.
Das ist ja dann eine spannende Frage. Wie laufen da die Proben mit einem männlichen Ensemble ab und einer weiblichen Autorin, Regisseurin? Wird da auch ums Rollenverständnis gekämpft oder gestritten? Gibt es da auch so Momente, wo man sagt, oh, jetzt will ich das vielleicht gar nicht so sagen oder jetzt wird mir das womöglich als männlicher Darsteller zu einseitig oder so?
Ich meine, natürlich ist es immer ein Problem, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt und so mit Leuten, die jetzt Einstellungen haben, die jetzt mit meiner persönlichen Einstellung nicht übereintreffen, auch nicht mit deiner persönlichen Einstellung. Das ist ja alles nur eine Frage der Kontextualität. Wenn man das richtig kontextualisiert und wenn man die richtigen Bedingungen schafft, dann ist es möglich, alles zu sagen und so, weil es eine Rezeption dieser real existierenden Subgruppen von Männern oder von Männlichkeit, von fanatischen Männern ist. Und durch diese Kontextualisierung werden diese Probleme aus dem Weg geräumt. Aber trotzdem hat man ja die Situation beim Lesen und so, auch beim, einfach nur beim drüber nachdenken, beim Textlernen, dass man sich denkt,
aber wir brechen das. Ja. Also, wenn wir nur die Wörter angeguckt haben, haben wir alle so gedacht, so, aber dann habe ich gesagt, keine Sorgen, dafür bin ich da. Wir machen das nicht eins auf eins. Wir machen uns darüber lustig. Das ist auch ein bisschen meine Art als Person und als Regisseurin. Ich gucke auf die Welt und ich nehme mir da Sachen, die ich interessant finde, beug die um und zeige die neu quasi so. Zum Beispiel, ich kann nichts, diese toxische männliche Welt, diese Gruppen, die kann ich ja nicht ankämpfen. Die sitzen auch nicht bei mir im Publikum. Ja. Also ich kann quasi nicht die Welt verändern. Was ich aber machen kann, ist erstmal entblößen oder so, dass es die gibt. Weil das ist viel neue Information für unser Publikum. Und erstmal das zu zeigen. Und unsere Kreativität ist quasi in dem Prozess, das dann wieder zu brechen. Mhm. Oder uns darüber lustig zu machen oder zu entschärfen.
Owen Peter Reed, für Sie gab es da auch wirklich Überraschungen bei diesen Männlichkeitsbildern? Haben Sie gedacht, sowas habe ich eigentlich noch nicht wahrgenommen in meinem Umfeld? Oder haben Sie auch vieles wiedererkannt?
Es gibt ja verschiedene Facetten der toxischen Männlichkeit. Die Extremfacetten, was jetzt Pickup-Artists wäre, wo ja die krassesten, wie ich finde, Text und so Einstellungen und Selbstvalidationsgedankenkonstrukte herkommen. Damit habe ich persönlich nichts zu tun gehabt, habe darüber aber sehr viel gelesen, sehr viel Dokumentation geguckt, ist ja ein sehr aktuelles Thema. Also ich bin definitiv mit, da habe ich sowas schon mal kennengelernt, ja. Also wenn man in einer ganz normalen Schule groß wird, im Sportunterricht teilnimmt oder in Fußballvereinen ist und so weiter, da ist man ständig, war ich ständig damit konfrontiert, ja. Was auch der Grund war, warum ich nie in Fußballverein und so weiter war, weil das nicht so mein Metier war.
Jetzt ist Ihr Metier die Schauspielerei, das Theater ist für Sie beide das Metier und da tut sich ja gerade wirklich was, zumindest ist das Thema Feminismus ziemlich präsent. Für Sie als junger Schauspieler, Owen Peter Reed, bedeutet das ja zum Beispiel auch einen etwas anderen Ansatz von Rollen, würde ich sagen. Ich habe Sie gesehen bei Ersan Montag im Berliner Ensemble in der Baal-Inszenierung, da haben Sie zum Beispiel nur Frauen gespielt.
Ja.
Das ist jetzt sozusagen eine neue Entwicklung, oder? Spüren Sie, dass sich da wirklich was tut?
Ja, es gibt weniger diese festgeschriebenen Rollen von Männern und Frauen, was ich super finde. Oftmals war früher, glaube ich, tatsächlich, das klingt absurd, aber nee, diesen Text kannst du nicht sprechen. Das ist eine Männerrolle. Da hat sich vor 200 Jahren jemand gedacht, das ist eine Männerrolle. Meistens hat sich das ein Mann gedacht, das ist eine Männerrolle, das ist eine Frauenrolle. Und diese Grenzen gehen einfach weg und das finde ich super.
Stefanie van Bartem, wie erleben Sie denn diese Theatermännerwelt der Intendanten und Chefs und Regielegenden? Bricht da auch für Sie gerade was auf, wo Sie das Gefühl haben, okay, hier wird plötzlich ein bisschen Platz gemacht? Oder stellen Sie doch auch fest, die Grenzen sind schon noch sehr eng gesetzt?
In meinem Land ist es sowieso eine Frauendomäne. Also sind fast alle Regisseure weiblich, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall viele, echt viele. Und ich habe in Deutschland auch das Gefühl, dass quasi Regie und so oder die Top-Positionen noch sehr männlich besetzt sind. Aber ich merke zum Beispiel, das war, glaube ich, Karlsruhe, da war jetzt so ein Frauenquotum für die Regie.
Genau, von der Intendantin Anna Bergmann.
Ich merke, dass es langsam ein bisschen mehr Interesse in Deutschland jetzt gibt auf weibliche Regisseure, aber gleichzeitig habe ich auch noch das Gefühl, dass es da noch sehr viel
Nachholungsbedarf gibt, Auffrischungsbedarf.
Ja.
Ja.
Es gibt noch Raum für Verbesserungen, aber man muss irgendwo anfangen.
Ja. Ich meine, das ist ja auch ein Prozess, ne? Ich meine, das sagt sich immer so leicht daher und Prozesse könnte man auch schneller machen und so. Aber trotzdem ist es ja einfach ein Prozess. Aber es tut sich. Tut sich was.
Was aber dann schon ja ganz interessant ist, ist auch, was erwarten Sie sich denn dann konkret vom Publikum oder was für eine Reaktion erwarten Sie denn, wenn Sie sagen, das wird eigentlich so aufs Publikum losgelassen, all diese sexistischen, chauvinistischen Äußerungen. Was wünschen Sie sich denn eigentlich von Ihrem Publikum an dem Abend?
Ich hoffe, dass wir es schaffen, eine Entgiftung über Humor und Lachen. Und ich will gleichzeitig auch informieren, dass es das gibt. Aber keine Angst, keine Sorgen, weil wenn wir darüber lachen können, dann kommen wir da hinüber auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es ein sehr unterhaltsamer Abend wird, abgesehen vom schweren Thema. Es wechselt Humor und Düsterkeit sehr viel ab. Es wird auch sehr grausame Momente haben.
Oh ja.
Oh ja, das kann Owen bestätigen.
Oh ja.
Aber es wird auch sehr viel über Leichtigkeit und Humor wieder rauskommen können. Weil es ist mir auch sehr wichtig, dass man Unterhaltsamkeit dran hat und damit das Gift auch wieder loswerden kann. Also man muss es sich reinziehen, weil es ist gut, sich damit
zu beschäftigen,
aber man muss sich davon nicht niederschlagen lassen. Also ich habe mich auch manchmal sehr traurig gefühlt während der Recherche, aber dann habe ich mit den 5 wunderbaren Schauspielern angefangen und die bringen mich jeden Tag so zum Lachen. Und das ist für mich die Art und Weise, um irgendwie da auch wieder gesäubert rauszukommen.
Autorin und Regisseurin Stefanie van Bartem und der Schauspieler Owen Peter Reed über Pussy, eine Ode an die Männlichkeit. Das Gespräch haben wir vor unserer Sendung aufgezeichnet. Die Premiere findet am kommenden Donnerstag am Berliner Ensemble statt. Die erste Kritik hören Sie dann, wie immer bei uns, in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. 30 Jahre Mauerfall, ein Jubiläum, das heute in ganz Deutschland gefeiert und diskutiert wird, auch an den Theatern. Aber gibt es da eigentlich immer noch Unterschiede? Was ist Ost-, was ist Westtheater? Bei uns im Deutschlandfunk Kultur haben der aus Niedersachsen stammende Schaubühnenintendant Thomas Ostermeier und der aus Wittenberg stammende Dramaturg Christian Schirner neu an der Schaubühne darüber gesprochen. Beide haben nach der Wende an der Ostberliner Ernst-Busch-Schauspielschule studiert.
Vereinfacht gesprochen versucht das Osttheater, den Mensch und seine Verhaltensweisen dahingehend zu analysieren, dass er auch oder vor allen Dingen Produkt gesellschaftlicher Umstände ist und nicht so sehr Produkt seiner eigenen individuellen Psychologie.
Zumindest ist das Prinzip. Ich würde sagen, heute ist das nicht mehr so ganz klar. Also heute gibt es westdeutsche Theaterkünstlerinnen, die ostdeutsches Theater machen. Also das kann man nicht mehr so zuordnen geografisch. Aber im Prinzip ist das schon die große Unterscheidung, dass man im Westen großes Augenmerk auf die Persönlichkeit gelegt hat. Und
Oder die persönliche Befindlichkeit.
Das kann man jetzt auch wieder...
Weil Persönlichkeiten gab es ja wahnsinnig viele im ostdeutschen Theater. Ne?
Nein, aber man hat eher das Gesellschaftliche in den Vordergrund gerückt.
Dramaturg Christian Schirner und Schaubühnenintendant Thomas Ostermeier über ihre Ost-West-Theatererfahrungen unmittelbar nach der Wende. Aber wie sieht's denn heute aus? Was veranstalten denn die Theater in Ost und West zum Thema 30 Jahre Mauerfall? Unser Autor Peter Klaus, selbst im Osten aufgewachsen, hat sich's mal angeschaut und kommentiert.
Wo mal DDR war, gibt's eine Menge Theater zum Mauerfall-Jubiläum. Am Deutschen Theater in Berlin, da wo mal der Osten war, gibt's gleich einen Themenschwerpunkt mit zum Beispiel Heiner Müllers Philoktet und die Umsiedlerin und einer Bearbeitung des DDR-Kultromans Franziska Linkerhand. An der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, auch tief im Osten der Stadt, eine aufwendige Collage nach Heiner Müllers beiden Germania-Stücken. Auch an vielen, vielen anderen Theatern, in den noch immer neuen Bundesländern, wird das Jubiläum reflektiert. Mit Lesungen von Christa Wolff-Texten in Leipzig etwa, eine Anna-Segers-Adaption in Dresden, in Rostock und Magdeburg mit Uraufführungen, mit Novitäten an den Theatern Altenburg-Gera und an weiteren Bühnen, locken X-Foren, Expertenrunden, Diskussionen. Dort, wo mal der, wie er sich nannte, erste deutsche Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden war. An den Theatern im einstigen Westen hält sich das Interesse an einer Auseinandersetzung mit den Ereignissen des Jahres 1989 und deren Folgen in engen Grenzen. Ein DDR-Liederabend in Hamburg fällt da schon auf. Auch eine theatralische Erinnerung an den in den Osten verliebten westdeutschen Schriftsteller Ronald M. Schernikau in Düsseldorf, Christa Wolffs Kassandra in Braunschweig, ein Lese- und Gesprächsabend am Theater Baden-Baden. Wer sucht, findet auch im Westen, doch ist längeres Suchen angesagt. Es mutet ein wenig so an, als sei der eiserne Vorhang zwischen Deutschland-Ost und Deutschland-West noch längst nicht wirklich hochgegangen. Interesselosigkeit, Ignoranz oder vielleicht doch die Erkenntnis, dass die Schauspielkunst nicht immer und überall und erst recht nicht zu allem, was wirklich Wichtiges zu sagen hat? Da werden jetzt viele einwerfen, dass es doch gerade die Schauspielbühnen in der DDR waren, von denen im Herbst 89 entscheidende Impulse für die Veränderungen im Grauen Land ausgegangen sind. Ja, vor allem mit Resolutionen und Reformvorschlägen, doch mit Kunst kaum. Das, was wir damals als Zuschauer gehört und gesehen haben in den Stücken von Müller, von Braun beispielsweise, das waren meist Projektionen. Wir haben gesehen und gehört, was wir sehen und hören wollten. Da war es egal, ob ein Gegenwartsstück oder ein Klassiker oder gar Antikes geboten wurde. Jede gute Shakespeare-Inszenierung hat von uns gehandelt. Und das ist doch wohl heute nicht anders. Es muss nicht der vordergründige politische Diskurs sein. Hamlet und Co., wenn gut, stoßen uns direkt auf unsere Probleme, auf das Gestern, das Heute, das Morgen. Schad nur, dass man nach guten Shakespeare-Deutungen noch länger suchen muss als derzeit nach Theaterabenden, die sich direkt mit dem Thema 30 Jahre Mauerfall befassen.
Peter Klaus war das über 30 Jahre Mauerfall an den deutschen Bühnen. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Regisseurin Susanne Neuenfeld, die mit ihrem Theaterkollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen in dieser Woche ein Reenactment der Demonstration vom 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz inszeniert hat.
Warum wurde so lange am Leben gehalten?
Was glaubst denn du, dass es Shakespeare ist und sterblich?
Ist der jemand?
Meine geniale Stelle war im Stück an der Schaubühne Shakespeare's Last Play. Die Szene, wo die Leiche zerflattert wird, das war das erste Mal, dass ich Splatter-Theater auf einer deutschen Bühne gesehen habe und ich fand es großartig. Weil es sehr filmisch war, weil es eigentlich ein Splatter-Movie war, was ich da gesehen habe im Theater. Ich habe das noch nie gesehen und es war so echt. Und die ersten Reihen haben Blut, Wasser und Leichenstücke abbekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und es sind auch ein paar rausgegangen.
These are my last words.
Mehr Splatter-Theater.
Mehr Splatter-Theater. An der Berliner Schaubühne war das nämlich Shakespeares Last Play von der Gruppe Dead Center. Die Regisseurin Susanne Neuenfeld hat uns ihre geniale Stelle verraten. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumert. Unsere Beiträge können Sie wie immer nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag.